Also, dann starten wir jetzt endlich dieses zweite Projekt.
Projekt Nummer 2.
Wobei eigentlich nicht Projekt Nummer 2, sondern eigentlich Versuch Nummer 2 des Projekts. Herzlich willkommen zu Lucky Experience. Wir haben mittlerweile auch einen Namen.
Wir sind neu.
Wir probieren es
Sehr neu.
aus. Mein Name ist Moritz Liss und mir nicht gegenüber, aber digital zugeschaltet, ist Jan Zimmermann, der sich gerade irgendwo im tiefen Osten, wie ich zu sagen pflege, befindet, nämlich in Kienbaum. Jan, wie geht's dir? Was machst du?
Servus zusammen. Mir geht's gut. Wir sind hier noch in den letzten Tagen quasi fast schon in Polen, in Kienbaum noch, kurz vor der WM. Ja, und jetzt starten wir unseren Podcast.
Ja, wieder mal ein Podcast, könnte man denken, wenn man mich ein bisschen verfolgt. Du hast aber noch keine so große Podcast-Erfahrung, oder?
Nee, deswegen habe ich mir dich geschnappt.
So smart von dir. Lass uns die Zuhörer mal kurz abholen, was wir machen. Ich habe hier, also vielleicht fangen wir von ganz vorne an. Wir hatten die Idee mit dem Podcast schon vor ein paar Monaten mal, haben die dann irgendwie wieder verworfen. Das Problem unserer Freundschaft liegt auch ein bisschen darin, dass wir uns eigentlich nur auf ein paar Tage bzw. Wochen im Sommer sehen, persönlich, zu Hause in unserer gemeinsamen Herkunft, nenne ich es mal. Und vor ein paar Tagen war es wieder soweit und dann haben wir uns ein Herz gefasst. Auch vor allem, weil ein paar Leute aus meinem erweiterten Team mit dabei saßen und dann auch ein gewisser Druck an diesem Tisch in einer Lokalität entstanden ist, sodass wir gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt durch. Und dabei ist auch der Name entstanden und weil wir so clever waren, haben wir auch eine Legende verfasst und die habe ich jetzt hier vor mir liegen. Soll ich die mal vorlesen?
Lest sie mal vor.
Okay. Also, Lucky Experience liefert euch regelmäßige Updates aus dem Leben zweier Jugendfreunde. Jan Zimmermann, Volleyballprofi, und Moritz Liss, Media Producer, sind in der gleichen Kleinstadt in Süddeutschland aufgewachsen. Während Jan mit Nationalmannschaft und europäischen Clubs in den Arenen Europas unterwegs ist, bastelt Moritz an seiner eigenen Karriere mit seinem Sportblog Match Report und baut mit seinem Team eine Existenz in den digitalen Medien auf. In diesem Podcast gibt es interessante Einblicke einer Freundschaft zwischen Volleyball und Medienwelt. Ich bin immer noch sehr begeistert von diesem Text.
Auf den Punkt gebracht. Jetzt natürlich die Frage noch, ob man erläutern sollte, woher Lucky Experience stammt.
Ja, das habe ich mir vorhin auch überlegt. Also der eine oder die andere mag sich jetzt denken, okay, was ist das für ein Name? Ich finde, mit Lucky Experience kann man extrem viel anfangen. So während des Formats, also man kann da sehr viel drum rumspinnen. Eine Lucky Experience begegnet einem im Leben ja auch öfter vielleicht oder ist einem schon öfter begegnet. Darüber können und werden wir sprechen. Aber wo genau jetzt der Begriff und der Name herkommt, ich bin dafür, dass wir das einfach, dass wir das nicht droppen. Oder würdest du es gern loswerden wollen?
Nee, das war jetzt einfach mal so eine offene Frage. Ich habe mich ja ein bisschen, also ich habe mich kurz vorbereitet und dachte, das wäre vielleicht was, wo man zumindest mal, ja, das kann man vielleicht noch so über die Folgen hinweg irgendwann mal, wenn es passt,
Ja,
auslassen,
mal
würde ich sagen.
droppen. Bin ich auch dafür. In dieser ersten Folge soll es vor allem darum gehen, dass wir uns kurz vielleicht noch mal ein bisschen näher vorstellen. Ich denke, dass vor allem am Anfang uns, wenn dann Menschen hören, die entweder mich oder dich kennen oder uns beide, da gibt es ja auch eine gewisse Schnittmenge. Darüber können wir auch gleich noch sprechen. Und dann soll es vor allem darum gehen, wo du dich gerade befindest und wo ich mich befinde. Das soll so ein bisschen der rote Faden auch für die kommenden Folgen sein. Also eigentlich nutzen wir dieses Format, um uns gegenseitig abzudaten, weil wie gesagt sind wir sehr wenig über das Jahr gesehen beieinander und haben immer nur aus der Ferne Kontakt, weil jeder irgendwie so sein eigenes Ding macht und unterwegs ist vor allem. Aber bei dir steht ja, wie gesagt, du bist in Kienbaum, steht ein großes Projekt vor der Tür, die WM steht an.
Ja, also wir sind jetzt seit Ende Juli in der Vorbereitung, nachdem wir den Sommer eigentlich über, ja, mit der Weltliga verbracht haben, haben wir uns dann Ende Juli wieder getroffen zur Vorbereitung hier in Kienbaum auf die WM. Und ja, sind jetzt in den letzten Zügen. Morgen fliegen wir nach Slowenien und am Freitag starten wir gegen Frankreich.
Wir haben schon gesprochen, Slowenien und wo ist der? In Polen. Slowenien und Polen war es, richtig?
Genau, es sind sechs Gruppen in Moment, es sind 4 Gruppen in Slowenien und 2 Gruppen in Polen.
Okay, so. Perfekt. Und ihr reist oder seid ihr die ganze Zeit in Ljubljana in Slowenien?
Wir sind erstmal, ich glaube, bis zu den Viertelfinals, wenn ich es richtig verstanden habe, safe in Ljubljana. Und Halbfinale, Finale wäre in Polen. Also ich hoffe, wir reisen doch.
Du hast auch eine relativ, also gut, ich meine, als Volleyballer reist man sowieso sehr viel, aber jetzt gerade auch in diesem Sommer wart ihr mit der Nationalmannschaft around the globe, wie man so schön sagt, unterwegs, oder? Wo warst alles, in welchen Ländern warst du alles in diesem Sommer, Jan?
In diesem Sommer, nur volleyballtechnisch oder auch?
Ja, das Private lassen wir mal weg.
Also volleyballtechnisch war ich diesen Sommer, wir haben in Deutschland angefangen, dann waren wir in Kanada, wir waren auf den Philippinen, dann in Japan und jetzt in der Vorbereitung waren wir noch einmal in Holland und sonst sehr, sehr viel, so wie jedes Jahr in Chiembaum. Genau. Und dieses Jahr war ich dann halt schon in Italien, weil ich da dort gespielt habe. Und ja, also ich war schon eine Weile, ich bin schon eine Weile unterwegs und ja, mal sehen, was jetzt Slowenien und Polen so bringt.
Wie sind da die Chancen jetzt bei der WM, also rein sportlich betrachtet?
Also, wir haben auf jeden Fall keinen leichten Pool, weil wir natürlich mit Olympiasieger Frankreich gleich einen schönen Auftakt haben. Dann haben wir Kamerun in der Gruppe und Slowenien als Gastgeber. Ist natürlich auch nicht easy, weil vor allem jetzt noch 2 Spieler, von denen wir zurückgekehrt sind und so weiter, deswegen ja, wird das so ein Match auf Augenhöhe, denke ich, muss man sehen. Aber am Schluss muss man auch schon sagen, dass bei diesen großen Turnieren schon sehr auffällig ist, dass es immer Mannschaften gibt, die gut spielen, mit denen man nicht so rechnet, gute Mannschaften da sind, die eigentlich top sind und man denkt, die kommen ins Halbfinale und dann fliegen sie in der Vorrunde raus. Also ja, ich glaube, so Turniere sind immer eine Geschichte für sich, aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall aus der Gruppe rauskommen. Ich denke, da sind die Chancen relativ gut, weil auch, ich glaube, die 4 besten Dritten noch weiterkommen. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir schon Gas geben. Es wird kein einfaches Turnier.
Wie so oft. Ich könnte dir ehrlich gesagt nicht mal sagen, wer gerade, wie heißt denn euer Nationaltrainer? Der hat vor kurzem gewechselt, ne? Andrea Gianni ist nicht mehr, das war mein letzter Stand.
Genau, wir haben jetzt Michael Winiarski, auch Ex-Spieler, Weltmeister, Pole.
Ah, in Pole war das, richtig, ja, genau.
Genau. Super Typ, guter Trainer. Also, so gut ich mit Andrea Gianni auch klar kam, hat uns, glaube ich, als Team auch der Wechsel, einfach mal neuen Input, ein bisschen neue Philosophie, hat uns, glaube ich, ganz gut getan. Und ich glaube, wir sind mit viel Elan und mit viel Wille auf Veränderung auch in den Sommer gestartet.
Das hört sich ja ganz gut an. Ich bin gespannt. Ich bin gerade im Überlegen, also ich befinde mich gerade auf der Website des Volleyballverbands des Deutschen und lese, wo die Spiele übertragen werden, nämlich bei Sportdeutschland TV. Und es gibt verschiedene Tickets, die ich kaufen kann für die Streams. Das ist nur die große Frage. Es gibt ein Turnierticket, da sehe ich alle deutschen Spiele und Halbfinale und Finale. Es gibt ein Kombi-Ticket. Da sehe ich alle Spiele der Frauen- und Männerwelt. Hä, das macht aber schon mal gar keinen Sinn. Alle Spieler der Frauen- und Männer-Volleyball-Weltmeisterschaften 2022. Und es gibt digitale Tickets für Einzelspiele zum Preis von 5 Euro. Alle nicht-deutschen Spiele sind sowieso kostenlos. Perfekt. Also wenn, dann schaue ich wahrscheinlich sowieso nur die Männerspiele der deutschen Mannschaft. Ja, die 57 könnte man mal investieren.
Kann man investieren als angehender Medienmogul.
Ja, wir haben sehr lange ja in dieser Podcast-Beschreibung an diesem besagten Abend, an dem die Idee entstanden ist, es jetzt doch nochmal durchzuziehen, darüber diskutiert, was die korrekte Ein-Wort-Beschreibung meiner Tätigkeit ist. Und es gab nicht die wirkliche Lösung.
Es gab nicht die wirkliche Lösung. Freelancer hört er nicht gern. Obwohl es natürlich schon ziemlich genau treffen würde, meiner Ansicht nach.
Ja, ich arbeite aber als Freelancer, aber mittlerweile als Freelancer, das beschreibt meiner Meinung nach eine Person, die auf sich allein gestellt mit vor allem kurzfristigen Aufträgen seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und das trifft bei mir nur zum Teil eben zu, weil ich zum einen Kunden habe, mit denen ich relativ lange zusammenarbeite, also über einen längeren Zeitraum. Und zum anderen habe ich ja mittlerweile auch ein Team im Hintergrund, mit dem wir beispielsweise Match Report machen oder halt andere Sachen. Das heißt, da ist es für mich ehrlich gesagt nicht so leicht zu sagen, ich bin nur Freelancer, weil es umfasst für mich eigentlich nur so ein Viertel meiner Tätigkeit, was ich so mache.
Ja, aber du hattest schon viele kleine Projekte schon auch, also das, was ich immer mitbringe, also die interessanten Projekte sind echt viele kleine, die sich so über die Jahre hinweg jetzt entwickelt haben, neben natürlich deinem großen Thema Match Report.
Was war denn das interessanteste Projekt, das ich gemacht habe aus deiner Sicht? Das würde mich interessieren.
Das interessanteste Projekt, was du gemacht hast? Also ich fand, also dadurch, dass es mein Heimclub ist, fand ich die TVR-Doku schon ganz geil, muss ich sagen. Mhm. Die fand ich schon echt gut.
Da können wir dann ja, gleich, du weißt, was da kommt bei dem, also die Anekdote mit Jan, du bist auch in dieser Doku, die werde ich dann jetzt hier nicht verheimlichen können, ne? Aber mach mal weiter.
Ja, ist okay. Ja, und dann warst du jetzt halt schon viel im Beachvolleyball drin. In den letzten Jahren. Ich fand dieses, was im Endeffekt Alex Wagenhorst da gemacht hat, mit den Turnieren in Düsseldorf über die Corona-Zeit, war schon auch ganz cool. Und ich fand es auch ganz cool, dass du da mit dabei warst. So, das sind eigentlich meine Top 2, aber es ist halt alles mit Volleyball verbunden. Ne? Ich bin da halt ein bisschen, gebrandmarkt. Ja. Aber jetzt bestes Projekt ist natürlich Podcast. Ne?
Ja, richtig, wir haben jetzt ein neues Projekt hier. Ja, also dann lass uns das Thema noch kurz abschließen. Ich kann es den Leuten nicht verheimlichen, beziehungsweise ich will es auch einfach loswerden. Ich habe eine Doku produziert, eine mehrteilige Dokumentation über den Saisonausgang der Volleyballer des TV Rottenburg, quasi der Verein, der uns beide ein Stück weit eint. Also unser Heimatverein aus einer kleinen Stadt in Süddeutschland nahe der Stadt Tübingen, die man vielleicht wegen eines bekannten Oberbürgermeisters oder der Universität kennt. Und dieser Verein hat bis vor ein paar Jahren in der ersten Liga gespielt. Jan hat dort seine ersten Schritte gemacht, als Kleinkind wahrscheinlich, irgendwo im Kinderturnen oder so. Und irgendwann später dann als Ballsportler, unter anderem Volleyball. Da ist er dann geblieben und mittlerweile eben auch Nationalspieler und in den ganzen Vereinen. Ich wiederum habe meine berufliche Karriere dort gestartet als dualer Student in der Geschäftsstelle. Und nach einigen anderen Stationen habe ich im vergangenen Winter die Mannschaft begleitet als jetziger Zweitligist, damals Drittligist, und habe die begleitet, wie man das so aus diesen Sportdokus von den bekannten Streaming-Plattformen so kennt, hinter den Kulissen mehrere Wochen hinweg in der Endrunde ihrer Saison. Und Jan war natürlich auch Teil dieser Doku, weil ich die Vergangenheit des Clubs aufgerollt habe, weil beim TV Rottenburg zahlreiche namhafte Volleyballer die Volleyballschuhe geschnürt haben. Und ich habe ihm dann geschrieben, ey, schau mal hier, mein neues Projekt, du bist auch da drin. Und das Ding hat 4 Folgen, also schon 4 Episoden, ungefähr so 30 bis 45 Minuten, gibt es auf YouTube, könnt ihr schauen. Wir TVR heißt die, also Wir TVR, Dokumentation. Und Jan meinte dann nur so, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ja, wo genau und was? Und ich schick mal den Timecode, ich bin zu voll, mir die ganze Folge anzugucken.
Zu meiner Verteidigung, wir waren gerade in einer sehr, sehr spannenden Phase der Saison und in diesem Moment dachte ich mir nur, wann haben wir ein Video aufgenommen, dass ich in dieser Folge vorkommen kann? Und da ich ein bisschen im Stress war, wollte ich jetzt nur mal kurz mir zumindest den Teil angucken, damit ich mir den Rest natürlich später in der weiteren Zukunft in Ruhe angucken kann.
Ja, das Problem ist, das mag ja alles sein, aber ein bisschen respektlos finde ich es trotzdem.
I see the point.
Ja, sehr gut. Finde ich fair von dir.
Hat ja auch, ja. Ja, war scheiße, gebe ich zu.
Ja, naja, sei es drum. So,
ich, ich, Ich werde mich bessern.
Ja, davon gehe ich zwar nicht aus, aber wir bleiben drin.
Ja.
So, wollen wir mal, darüber haben wir nämlich, ich folge ja dem Club jetzt auch. Lass uns mal über deinen neuen Club sprechen.
Ja.
Weil, also gerade wenn wir uns immer im Sommer sehen, dann sprechen wir sehr viel darüber, wo es denn wieder so hingeht, weil Volleyballer haben in der Regel einen Jahresvertrag. Hattest du schon mal mehr als einen Einjahresvertrag? Den du auch erfüllt hast.
Ja, tatsächlich meine ersten 2 Jahre bei Friedrichshafen.
Ah, okay.
Nachdem ich natürlich ganz lange beim TV Rottenburg war, mal abgesehen davon. Aber als ich dann Profi war, war ich 2 Tage in Friedrichshafen, 2 Jahre in Friedrichshafen und dann auch 2 Jahre in Frankfurt. Aber tatsächlich habe ich dann keine 2 Jahre gehabt, sondern habe ein Jahr gehabt und nochmal ein Jahr verlängert.
In Frankfurt?
Ja.
Okay.
Und dann, ja, hatte ich ja eine ganz wilde Saison, wo ich dann zur Hälfte nochmal gewechselt hatte.
Das war dieses Berlin...
Belgien, genau.
Belgien-Ding, genau.
Und dann habe ich auch da in Belgien tatsächlich nochmal verlängert. Nachdem ich die Playoffs da gespielt hatte.
Aber wir halten fest, mehr als Einjahresverträge sind eher nicht üblich, würde ich behaupten, im Volleyball.
Ja, also es gibt's schon, aber eher zum Beispiel für die Polen in Polen, die halt eine Ausländerregel haben, oder auch für die Italiener in Italien oder für Russen in Russland, für Türken in der Türkei, also für die Einheimischen sozusagen. Und dadurch, dass wir in Deutschland eigentlich keine Ausländerregel haben, gibt es da, glaube ich, außer Berlin auch maximal 2 Jahresverträge.
Okay, dann nimm uns doch mal mit, beziehungsweise die Zuhörer, in Teilen habe ich es natürlich auch mitbekommen, aber in Summe dann doch nicht. Also in der Regel läuft es so ab, wir treffen uns irgendwann im Spätfrühling beziehungsweise im Sommer, wenn du irgendwie zurückkommst aus deiner letzten Station. In der Regel passiert dann irgendwie noch ein schneller Urlaub oder irgendein Trip hier und da. Also du bist ja eh sowieso viel unterwegs. Und deine Sommerpause ist eigentlich keine wirkliche Pause, sondern dann eben geprägt von viel Nationalmannschaft. Wie läuft sowas? Ab wann kümmert man sich um den neuen Verein und wie läuft denn dieses ganze Prozedere, bis man den neuen Verein findet?
Also, es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also, ich glaube, spannend ist erstmal zu wissen, dass es, glaube ich, im Volleyball relativ positionsspezifisch abläuft. Also, eigentlich basteln viele Mannschaften ihr Team erstmal um den Zuspieler rum. Und wenn sie schon Zuspieler haben, dann sind es meistens Außen- und Diagonalspieler. So ist meistens die Reihenfolge. Oder halt Diagonalspieler, Zuspieler zusammen und dann die Außen. Das sind eigentlich so die 4 Spieler, um das Team meistens gebildet wird. Aber startet eigentlich immer mit dem Zuspieler an sich, also relativ häufig. Ja, und das, was fängt es an? Meistens fängt es an, dass man im Januar, Februar die ersten Kontakte mit den Vereinen hat. Manche unterschreiben dann schon im Februar, wenn man sich relativ schnell einig wird.
Also mit dem bisherigen Verein meinst du gerade? Weil Februar spielst du ja noch Saison. Also.
Ja, aber da kommen die neuen Vereine schon auf dich zu. Also da kriegst du schon Angebote auch von anderen Vereinen. Aber meistens ist dein eigener Verein der erste, ja. Das kann dann so schon im Januar sein oder man sagt, man deutet es schon mal im Dezember an, aber spezifiziert es nicht weiter, aber man zeigt eben, dass man Interesse hat, aber auch neue Vereine kommen schon während der Saison, Januar, Februar auf dich zu meistens. Genau. Und ja, je nachdem, ob das schon das ist, was man will, kann man es eben machen oder halt auch nicht und wartet dann einfach ab. Und dann ist es schon sehr länderspezifisch auch unterschiedlich. Also die Verträge, die meistens zuerst in den Ligen, in denen ich jetzt die letzten Jahre war, verlängert werden. Also Polen, Italien, Russland, Türkei sind immer erst die einheimischen Spieler, weil die abhängig von denen sind im Endeffekt, damit sie auch wissen, auf welchen Positionen sie Ausländer holen können. Und ja, in der Folge werden dann die Ausländer verpflichtet. Und es ist aber alles abhängig davon, wie früh man die einheimischen Spieler sozusagen verpflichtet hat. Ja, so ist erstmal das Grundprozedere. Und wenn dir halt nichts gefällt, was dir angeboten wird, dann wartest du halt. Und dann ist es länderabhängig natürlich dann auch so, dass die Märkte verschieden anfangen, aus ja, verschiedenen Gründen. Meistens sind die ersten Länder, die mit Spielern sprechen, Frankreich, Polen. Fangen relativ früh an normalerweise. Und dann kommt so Italien, Türkei, Griechenland. Sind meistens ein bisschen später dran. Da das jetzt lange nicht mehr in Deutschland war, tatsächlich, weiß ich gar nicht, wie es damals war. Aber ich würde sagen, die sind irgendwo mittendrin.
Warum ist Frankreich und Polen als erstes dran?
Also, um das, glaube ich, kurz zu verstehen zu können, ist eben so, dass die Top-Ligen immer noch eigentlich Italien, Polen sind. Russland ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber in die zwei Länder wollen eigentlich die meisten Spieler, weil einfach das Niveau am höchsten ist, ganz gutes Geld verdient wird. Und die Franzosen denken sich eben, die holen halt ganz viele Spieler, die Sicherheit wollen. Weil wenn du gerade so an der Grenze bist, ja, vielleicht schaffst du nach Polen, Italien, vielleicht schaffst du aber auch nicht. Und du gibst den Spielern aber ein gutes Angebot mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis, dann neigen die dazu, bei guten Angeboten auch schon in Frankreich zu unterschreiben. Und haben, sagen wir mal, nicht den Mut zu warten. Auf das pokern irgendwie die Franzosen, und die haben meistens relativ früh ihre Budgets schon fertig für die kommende Saison. Und die Polen-Italiener, die haben halt meistens keinen Druck, weil die ganz guten Spieler kriegen das sowieso. Und die Spieler, die so im unteren Mittelfeld sind, die so gerade so an der Weltklasse kratzen oder Weltklasse sind, aber nicht die Top-Top-Spieler sind, die, ja, da gibt es halt genug. Und deswegen, entweder verpflichten sie einen, den sie auf jeden Fall wollen, relativ früh, oder sie warten halt auch einfach, weil es genug Spieler gibt. Und ja, so ist es, glaube ich, ganz gut zu erklären. Die Türkei, die kriegen ihre Budgets relativ spät fertig, und auch die Griechen. Ist halt, Südeuropa, Südosteuropa ist da relativ, die sind halt ein bisschen gemächlicher, sag mal so. Und solange die ihre Budgets nicht fertig haben, unterschreiben die meistens keine Spieler. Und so ist es ja mal kurz zusammengefasst.
Und wie war es bei dir jetzt diesen Sommer?
Ja, tatsächlich, ich hatte ein ganz gutes Angebot aus Frankreich. Das habe ich aber am Schluss dann nicht angenommen, weil ich eigentlich bei meinem italienischen Club bleiben wollte. Das hat am Schluss nicht geklappt, weil das genau daran gescheitert ist, dass ich leider Ausländer bin. Die wollten mich eigentlich unbedingt verlängern, und ich wollte auch da bleiben, und das haben wir eigentlich relativ früh signalisiert. Nur war das Problem, woran es nachher hing, eigentlich, dass die auf keiner anderen Position außer Mittelblocker, die sie schon unterschrieben haben, einen guten Italiener gefunden haben. Und am Schluss haben sie den Italiener genommen, wo sie am wenigsten Niveauverlust hatten. Und es gab halt noch einen erfahrenen italienischen Zuspieler auf dem Markt. Und dann mussten die sich am Schluss für den entscheiden, weil sie keinen anderen Italiener bekommen haben, der für sie oder aus ihrer Sicht nach gut genug war. Und dann bin ich somit nicht in Padova geblieben und habe dann halt gewartet. Und ja, jetzt am Schluss hatte ich dann noch genug Angebote, auch aus, ich hatte was aus Griechenland, ich hatte auch ein paar sehr spezielle Angebote, auf jeden Fall zum Beispiel aus dem Iran, oder es gab eventuell noch einen ganz wilden Vorschlag aus China. Und bin dann aber in Polen gelandet, weil ich einfach in einer der besten Ligen spielen wollte und einfach auch den Anspruch habe, an mich selber mich so weit wie möglich zu entwickeln, auch im Hinblick auf Olympia, und nicht nur den Fokus auf Geld habe. Und ja, am Schluss bin ich jetzt in Polen gelandet bei Bielsko Biala, die sich wahrscheinlich so in der unteren Hälfte in Polen einordnen lassen, also kein Top-Club sind, aber ja, bin jetzt gespannt auf die neue Aufgabe auf jeden Fall, und bin gespannt darauf, eine neue Kultur.
Polen hattest du noch nicht, ne?
Polen stand noch nicht auf meiner Liste, ne?
Du bist ja schon ein bisschen rumgekommen. Okay, und wie viel Glück oder wie viel Zufall ist das Ganze dann? Also kann man das mit einer Lotterie am Ende des Tages vergleichen? Oder wie sehr kann man als Spieler selbst das Ganze bestimmen? Ich glaube, was vielen vielleicht auch nicht klar ist, das Ganze läuft ja auch immer in Kommunikation und Absprache, beziehungsweise vielleicht auch in einer Abhängigkeit mit einem Agenten. Also du hast ja ich weiß gar nicht, ob ein oder mehrere Menschen, die sich da für dich drum kümmern. Vielleicht erzähl mal noch da ein bisschen was dazu.
Genau, also bei uns läuft es eigentlich, vor allem bei den Spielern, die ins Ausland gehen, bei mir zum Beispiel so, dass ich in Deutschland alles selber machen würde. Im Ausland mache ich alles über die Agenten. Und ich habe eine Agentur, das sind zwei Italiener. Inzwischen sind es, glaube ich, drei, aber mit dem einen habe ich eigentlich nichts zu tun. Der kümmert sich eher um noch, jetzt wüsste ich an, aber jüngere Spieler. Bin jetzt auch schon eine Weile, dabei. Genau, und es sind eigentlich zwei, italienische Agentur, wie gesagt. Und wie läuft es dann im Endeffekt? Es läuft eigentlich im Endeffekt so, dass er quasi seine Liste rumschickt an alle Vereine, an Spieler oder an Vereine, die eben wissen wollen, wer frei ist. Und ja, dann kontaktieren sich halt die Mannschaften, die an dir interessiert sind im Endeffekt. Oder kontaktieren ihn und er sagt dir dann, okay, das und das ist eine Möglichkeit, die sind interessiert. Die haben dir schon ein Angebot gemacht. Da könnte es was werden. Das und das ist meine Empfehlung. Ich würde noch warten. Ich würde das und das nehmen. So läuft's im Endeffekt. Und am Schluss bin aber ich derjenige, der entscheidet, was ich davon machen will, ob ich weiter warten will. Aber ja, man ist schon sehr, sehr abhängig von denen. Auf jeden Fall. Das ist Fakt. Wie lange bin ich jetzt schon bei denen? 6 Jahre oder so und habe jetzt eigentlich schon auch eine ganz gute Beziehung zu meinen Vermittlern. Aber man ist sehr, sehr abhängig und ich glaube, das Interessante dabei ist auch zu wissen, dass eigentlich das, was die erzählen, viele Spieler das Gefühl haben, dass nicht alles das ist, was sie machen könnten, sondern dass es auch ein bisschen Gemauschel ist.
Wie viele Agenturen gibt es denn? Also sind es nur ein paar wenige oder ist es ähnlich wie im Fußball, dass es quasi so unzählig viele?
Also bei uns ist schon so, dass meine Agentur und es gibt noch eine Agentur, die sind ansässig in Frankreich, das wird aber von einem Serbe sozusagen, ja, ein Serbo-Franzose sozusagen ist da der Boss. Das sind so die zwei, würde ich sagen, einflussreichsten und größten, nicht größten, mit den qualitativ besten Spielern, glaube ich. Und dann, es gibt auch noch sehr, sehr gute Spieler, die bei kleinen Agenturen sind, aber es sind sehr, sehr wenige. Es gibt, die Serben haben noch einen extra, der ja viele serbische Nationalspieler hat, aber ansonsten relativ wenig Spieler. Ja, und ansonsten gibt es noch ein paar kleinere Agenturen, aber ich glaube, der Hauptmarkt wird eigentlich durch 3, 4 bestimmt sozusagen. Die arbeiten dann also auch so, dass meine Agentur sind zwar zwei Italiener, aber die haben dann einen Ansprechpartner in der Türkei, die haben einen Ansprechpartner in Polen, die sich dann quasi auf deren Sprache in dem jeweiligen Markt noch, vor allem was so rechtliche Sachen sind, besser auskennen einfach.
Mhm. Krass. Also, wie viel Mitspracherecht hast du denn da? Oder wie läuft die Kommunikation? Schicken die ab und zu einfach nur durch hier, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, wie heißt dein neuer Verein? Bielsko Biala oder Club B, Club C, Club D? Und dann sagst du yes, no, yes, no? Oder?
Ja, also normalerweise von Vertragsunterschrift bis Dezember hören wir uns irgendwie zweimal und dann so in der heißen Phase oder wenn es dann so ein bisschen anfängt, dann redet man so ein bisschen drüber, was man fürs nächste Jahr so im Auge hat, was das Ziel ist und wo man gerne hinwollen würde. Nicht vereinsmäßig, aber zumindest mal ländertechnisch, niveautechnisch, auch gehaltstechnisch. So fängt es eigentlich meistens an und dann so in der heißen Phase jetzt bei mir am Schluss, weil ich relativ lang dann gewartet hatte, oder auch warten wollte, war es dann schon so, dass er mich eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag über die aktuellen Stände informiert hat. Und die versuchen natürlich so lange wie möglich alles offen zu halten. Das heißt, wenn ich sage, ich würde gern nach Polen, aber ich habe noch nichts aus Polen, versucht er die aus Frankreich, so lange hin, die unbedingt wollen, so lange hinzuhalten, wie es im Endeffekt geht. Mhm. Und ich sag dann aber schon irgendwann machen die halt Druck und man muss entscheiden und ich sage dann halt, okay, ich nehme Risiko oder und lass es wegfallen oder halt nicht und ich nehme es. Aber ich habe jetzt schon dieses Jahr, das soll jetzt überhaupt nicht arrogant oder sonst was klingen, aber ich habe schon einfach, ja, einfach viele Sachen gehabt, wo ich nicht auf Nummer sicher gehen wollte, sondern gedacht habe, ja, okay, ich bin schon eine Weile auf dem Level und habe eine ganz gute Saison gespielt. Es wird schon noch was kommen, was mir besser gefällt als das. Da gab es zum Beispiel noch einen anderen Club aus Frankreich, die das dann machen wollte, weil es mir einfach nicht gefallen hat, auch das Projekt von dem Club nicht gefallen hat und dann dachte ich, okay, dann warte ich halt.
Crazy. Ja, nach wie vor. Ja. Also wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, es ist immer wieder ein interessantes Thema, auch für Außenstehende, weil ich finde immer, dass viele Sachen da nach außen nur wenig sichtbar passieren. Und dann mit jemandem direkt darüber zu sprechen, hat mir zumindest einen ganz anderen Blickwinkel auf das gegeben, weil es durchaus schon interessant ist, wie sowas läuft. Vor allem, weil jetzt, also im Fußball, klar wird sowas durch Medien auch noch mal ganz anders betreut und begleitet. Aber im Volleyball passiert sowas ja eigentlich total unter einem Deckmantel und ist deshalb ja nicht weniger interessant, nur weil es eine andere Sportart ist. Eine Frage habe ich zu dem Thema noch. Und da kommen wir zu, ich habe eine lange Liste auf meinem in meiner Cloud mit, wie ich finde, guten Interviewfragen. Die will ich dir jetzt in dem Zusammenhang stellen. Und dann habe ich noch eine andere, die muss ich mir aber noch raussuchen aus der langen Liste. Ich will jetzt nicht kopieren hier 5 Fragen an oder so, das machen wir nicht, aber ich will immer mal wieder eine Frage einstreuen, die ein bisschen offener formuliert ist, wo du dann auch gerne drüber auch kurz nachdenken kannst. Also, wir haben über das Thema hier Spielertransfers und so gesprochen, über deine Planung und du hast gesagt, dass es schon auch ein bisschen teilweise du dir ein bisschen Zeit gelassen hast, mit deiner Erfahrung aus einigen Sommern oder Transferfenstern war das sicherlich ein bisschen ruhiger. Inwiefern spielt Angst eine Rolle im Leben eines Profi-Volleyballers?
Boah, ich glaube, es kommt ganz drauf an, wie deine, also du meinst jetzt Angst hinsichtlich auf Transfer oder die kommende Saison?
Ja.
Okay. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie du gespielt hast und wie du auch selber mit dir im Reinen bist oder wie reflektiert du bist zu deiner eigenen Leistung. Ich glaube, je besser du spielst, desto ruhiger bist du. Das ist relativ klar. Je erfolgreicher du bist, desto ruhiger bist du. Je weniger du spielst, je weniger erfolgreich du bist, desto mehr Sicherheitsbedürfnis hast du, glaube ich. Kann aber auch sein, dass du zum Beispiel ein Jahr gut gespielt hast, aber du bist halt in einer Mannschaft, die verliert. Das ist halt scheiße. Das ist vor allem als Zuspieler noch beschissener, weil alle sagen, ja, der hat ganz viel in der Hand. Auf der anderen Seite ist eben dann als Angreifer so, dass du hast vielleicht eine scheiß Mannschaft, die verlieren alles, aber wenn du die ganze Zeit gute Quoten hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du trotzdem ein gutes Angebot kriegst. Also es ist immer so ein bisschen Zusammenspiel. Und auf der einen Position natürlich ein bisschen einfacher als auf der anderen. Angst, ja, gibt, glaube ich, ganz verschiedene Arten von Spielern, die, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, je westlicher du gehst, desto mehr Sicherheitsbedürfnis gibt's. Ich glaube so, dass ganz viele Balkan-Spieler, zum Beispiel Serben, oder auch, ja, Polen, Russen, die sind da relativ entspannt, die sagen, naja, ich bin gut, ich finde schon was. Ich glaube, dass bei uns Deutschen eher ein höheres Sicherheitsbedürfnis an sich ist. Ich glaube, dass aber Alter auch da eine Rolle spielt. Je älter man ist, desto ruhiger geht man das an. Es sei denn, es hängt eine Familie hinten dran. Dann wird natürlich das Sicherheitsbedürfnis auch ein bisschen höher. Und da spielen auch andere Faktoren noch eine Rolle. Aber so richtig Angst, nichts zu finden, boah, hatte ich jetzt, glaube ich, lang nicht mehr. Aber es gab natürlich Saisons, wo ich eher früher was haben wollte und eher später was haben wollte. Oder mir sicher war, dass ich noch was bekomme, was mir besser gefällt, als das, was gerade auf dem Tisch liegt.
Wann hattest du in deiner Volleyballkarriere am meisten Angst?
Eine gute Frage. Am meisten Angst um die Zukunft vielleicht tatsächlich in dieser für mich persönlich nicht so optimale Saison in Berlin, wo ich dann auch nochmal gewechselt hatte. Da zu der Zeit, als dann auch Kranki verpflichtet wurde, da hatte ich ein bisschen Schiss, was passiert jetzt. Das ist am Schluss dann alles relativ gut ausgegangen, weil ich in der Saison noch gewechselt habe, nach Belgien gewechselt bin und da die Meisterschaft gewonnen habe. Deswegen war das alles eine sehr kurze Periode, weil das dann relativ fix ging. Aber das war so die Periode, wo ich, glaube ich, am meisten Respekt vor der Zukunft hatte.
Warum ist es gut, sich zu verkaufen?
Sich zu verkaufen im Sinne von?
Naja, also ich glaube, gerade Profisportler leben quasi ständig in dem Zustand, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise verkaufen müssen. Sowohl was die sportliche Leistung betrifft, als auch den eigenen Wert, was Medialisierung betrifft und so weiter und so fort.
Also ich glaube, dass Medien bei uns tatsächlich im Gegensatz zum Fußball eine relativ kleine Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass diese Volleyballwelt im Gegensatz zu anderen Sportarten, wenn man jetzt auf Fußball zum Beispiel das auf, mit dem Fußball vergleicht, sehr klein ist. Das heißt, Gerüchte und Meinungen über Menschen und Spieler gehen relativ schnell rum. Im Guten wie im Schlechten. Das heißt, wenn man einen guten Ruf hat, einfach auch, weil man umgänglich ist, weil man offen ist, weil man noch nie Probleme in einem Club hatte, dann weiß das jeder. Und wenn man von Land zu Land wechselt und von Verein zu Verein und jeder sagt danach, boah, das ist aber eine schwierige Persönlichkeit, spricht es sich auch rum. Also ich denke mal, dass dieses Verkaufen im Sinne von auf persönlicher Ebene gut mit allen klarkommen nicht so unwichtig ist. Eine sportliche Leistung ist teilweise objektiv, wird teilweise objektiv gesehen, ist aber teilweise auch subjektiv. Kann sein, dass du Trainer A super gut gefällst und Trainer B denkst, boah, der gefällt mir gar nicht, das ist nichts für mich.
Sehr gut. So. Was steht die Woche für dich noch an? Wie oft nehmen wir eigentlich auf, haben wir das schon gesagt?
14-Tage-Rhythmus, haben wir gesagt.
Okay, das finde ich gut. Aber dann müssen wir auch irgendwie hier mit einem Kalender oder so arbeiten. Aber das kriegen wir wahrscheinlich hin.
Das kriegen wir hin. Was steht die Woche noch an? Wir trainieren jetzt heute Nachmittag noch einmal und reisen morgen dann nach Ljubljana, wie gesagt. Trainieren morgen einmal in Ljubljana, trainieren am Donnerstag einmal in Ljubljana und dann fangen wir am Freitag die WM an gegen Frankreich. Das heißt, es ist jetzt sehr viel Fokus auf Volleyball, sehr viel Fokus auf Training im Sinne von kurze Trainingseinheiten, viel Qualität, so viel Qualität wie möglich. Der letzte, wie man so sagt, der letzte Feinschliff wird jetzt noch versucht zu machen und frisch zu sein für das Turnier. Darum geht es im Endeffekt und darum wird sich jetzt auch gekümmert. Körperpflege und frisch sein.
Sehr gut, cool. Und machst du nochmal Urlaub? Nee, du gehst dann direkt weiter nach Polen, oder?
Ich guck mal, je nachdem, wie lange die WM geht. Ich hoffe, sie geht lang und ich habe wenig Urlaub. Wenn sie nicht so lang geht, dann habe ich vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Tage mehr. Das muss man mal sehen. Aber Trainer sind immer, vor allem wenn du einen neuen Trainer hast, die sind dann immer gleich relativ panisch. Und bitte schnell kommen. Aber das lernt man auch. Da kann man immer noch mal 2 Tage rausholen.
Lasst euch das gesagt sein von einem erfahrenen Volleyballer.
Da ist immer noch 2 Tage drin.
Der weiß das. Meine Woche.
Ja, jetzt also mal ganz kurz. Ja. Deine Woche wollen wir wissen. Aber du müsstest vielleicht mal vorher noch kurz sagen, was so deine laufenden Projekte gerade sind. Oh. Jetzt ganz viel Volleyball, Volleyball, Volleyball. Aber du kannst ja mal, weil du gesagt hast, du bist ja kein Freelancer, du hast nicht mehr ganz viele kleine Projekte, sondern jetzt auch Langfristprojekte, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, was machst du gerade oder was ist gerade dein Hauptfokus zumindest? Und dann kannst du deine Woche erklären.
Okay, also Ich habe, also mein berufliches Leben besteht im Grunde genommen aus zwei großen Teilen. Ich bin selbstständig vor dem Gesetz. Das heißt, ich bin nirgendwo angestellt und muss mich selbst quasi, ähnlich wie du am Ende des Tages auch, also auch verkaufen jeden Tag. Ich arbeite irgendwo in den Medien und dort im Sport vor allem und produziere Inhalte. Böse Zungen würden sagen, ich bin Content Creator, das stimmt aber irgendwie auch nur zu einem Teil. Und diese zwei großen Bereiche meines beruflichen Lebens sind zum einen eben, wie es vorher auch schon angeklungen, dieses Match Report. Das ist ein Blog, wenn man so will, also auf vielen verschiedenen Plattformen, der sich um Lokalsport dreht, hier in unserer Heimat, also in Süddeutschland, in einer bestimmten Region. Und da machen wir von Fußball über Volleyball bis Pferdespringen so alles, was es eben gibt in der Vielfalt. Und im Grunde genommen könnt ihr euch das so vorstellen, ich mache quasi den Lokalsportteil der Zeitung in Kuhl für junge Menschen, also für Menschen aus unserem Alter, aus unserer Generation. Und alles darum ist in den letzten Jahren, das gibt es jetzt seit ungefähr 4 Jahren, enorm gewachsen und wir sind mittlerweile ein mehrköpfiges Team, die von Fotografen, RedakteurInnen eben das betreuen auf den diversen Plattformen von Twitch bis Instagram, YouTube und so weiter. Und das ist der eine große Bereich und der andere große Bereich ist im Endeffekt das, was du auch vorhin schon gesagt hast, dass ich eben als Freelancer arbeite, das heißt eben dann ganz normal verschiedene Produktionen oder eben Sachen, eben meine Dienstleistung anbiete, die sehr vielfältig ist. So, und deshalb, ich bin jetzt seit 2 Wochen in so einem Projektmanagement-Tool drin. Jan, ich sag's dir, das ist ein Game-Changer. Ich kann jetzt hier so richtig mit so einem, das heißt Aganti, also unbezahlte Werbung, und das hilft mir extrem viel, weil das wie so ein Zeitstrahl hat und ich sehe jetzt hier und kann hier so Projekte anlegen und weiß jetzt genau. Also wenn ich hier jetzt beispielsweise mal drauf schaue auf die beiden Bereiche, Match Report bzw. meine Firma, dann habe ich gerade parallel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 größere Projekte am Laufen plus eben zusätzlich, was halt bei Match Report also in diesem Alltagszeug läuft. Das kommt ja noch dazu. Ja.
Ja, und jetzt, ich kann mich nur daran erinnern, das kann ich jetzt nicht verschweigen, er war ganz stolz, als er mir gesagt hat, ich habe jetzt 2 Mitarbeiter.
Ja, noch nicht. Aber tatsächlich bin ich in der glücklichen Lage, dass ich seit einigen, boah krass, das ist jetzt halt auch echt schon über, also mehr als ein Jahr, ich auch ein erweitertes Team drumherum habe. Wir sind hier in Tübingen, das die nächste größere Stadt, die in Rottenburg ist, gibt es eine bekannte Uni und dort gibt es einen Studiengang, der sich um Sport und Medien und Kommunikation trifft, also in der Zusammensetzung aus Sport und Medien. Und ich selber spiele Fußball eigentlich, also noch aktiv. Und aus meiner Mannschaft gibt es ein paar, die dort studieren und da sind eben 2 davon, die jetzt seit über einem Jahr, wie gesagt, in einem näheren Team bei mir quasi täglich zusammen, wir arbeiten da an dem Projekt und die müssen jetzt in ihrem Studiengang, in ihrem Semester, ins Praxissemester und normalerweise geht man da irgendwie so zu Sport 1 oder ZDF oder im Kicker oder Sportbild und die sind auf die Idee gekommen, sie wollen das bei mir machen, um einfach das Projekt voranzutreiben und das wird jetzt halt eine Mischung aus, wir bauen Match Report weiter auf und machen eben Sachen, was ich so in meiner Selbstständigkeit mache und das Ganze wird von September bis Dezember so sein, dass sie meine Pflichtpraktikanten sind, also 2 Menschen, das ist eine komplett neue Erfahrung für mich, also deshalb auch Projektmanagement-Tool und so, also du kannst dir gar nicht vorstellen, so Personal. Also es ist ja alles nur so eine abgespeckte Variante, aber es ist schon krass, wenn man eben nicht nur nach sich selbst gucken muss, sondern also der kommunikative Aufwand im Hintergrund ist echt völlig verrückt.
Gut, dass die da sind.
Wie meinst du, gut, dass die da sind? Zum Beispiel, dass die jetzt auch in so einen Podcast hier schneiden.
Erstens das und zweitens, dass sie sich auch davon überzeugt haben, was jetzt Sinn hat.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also das finde ich ja auch cool. Aber das bedeutet für mich ja auch eine Verantwortung oder eine Pflicht. Also ich gehe ja nicht nur hin und sage, ja, cool, dass ihr da seid, aber ich nütze euch jetzt aus oder ich weiß auch gar nicht so richtig, was ihr machen wollt, sondern für mich war immer die Prämisse, ihr könnt das gerne bei mir machen. Grundsätzlich finde ich das eine geile Idee Und es gibt irgendwie auch nicht so richtig, glaube ich, ein Beispiel, wie das davor lief oder also oder wer das schon mal irgendwie so gemacht hat. Weil es auch super schwierig ist zu beschreiben, was ich eigentlich beruflich so mache. Aber es ist schon, ja, cool. Und ich will aber auf der anderen Seite natürlich ihnen auch einen Mehrwert bieten. Also ich will, dass die dann nach dieser Zeit dann da rausgehen und sagen, das hat mir jetzt total was gebracht für meinen Lebenslauf oder für meinen weiteren Werdegang oder für meine Persönlichkeit. Und das ist mir halt wichtig. Deshalb, genau, will ich das schon wirklich seriös angehen und da eben auch einen Mehrwert bieten. Ja, jetzt will ich aber noch kurz meine Projekte hier schon auch noch droppen, wenn du schon so blöd fragst. Also es ist tatsächlich, ich glaube, also das wäre dann was für die nächste Ausgabe. Das habe ich dir schon im Privaten erzählt, aber die Tinte ist noch nicht trocken, deswegen kann man es noch nicht sagen, aber ich glaube, du weißt, wovon ich spreche.
Ich bin schon informiert.
Das gibt's dann, das ist jetzt ein guter Cliffhanger für die nächste Folge. Wir werden streamen. Also ich plane gerade so Streams für lokal für Frauenfußball tatsächlich in übernächste Woche Sonntag. Fällt der TV Derendingen in der Oberliga sein Saisonauftakt. Und da steht seit gestern fest, dass wir das übertragen werden. Und da muss ich halt ein bisschen, wer kommentiert und wer macht Kamera und hier und da und welche Werbeformen gibt's. Das mache ich gerade dann. Ich produziere gerade für ein Fitness- und Gesundheitszentrum Videos, Mitarbeiterinterviews für TikTok und Reels, also Kurzvideo, Hochformat. Die habe ich heute den ganzen Tag geschnitten. Parallel im Nebenzimmer sitzt schon ein tatsächlich gemeinsamer Freund, Hannes Elsässer. Mit dem werde ich jetzt wahrscheinlich kurz irgendwas essen, weil ich das dann wieder vergesse. Und dann werde ich mich mit ihm um bisschen so Selbstständigkeit austauschen, weil ich da gerade auch ein paar Hürden habe. Das mache ich. Ja, dann habe ich noch einen anderen Kunde, der plant schon Weihnachtsaktionen. Da muss ich mal noch ein Konzept schreiben bis morgen. Und ich hier für die, das darf ich ja nicht auch sagen, ich arbeite ja auch schon, ich bin ja schon im Projekt, ist noch nicht sichtbar, aber ich mache auch für die Volleyball-Bundesliga gerade ein bisschen Sachen. Ich habe da ja auch irgendwo aus der Schnittstelle von Drops4 bzw. Spontent und der Historie beim TV Rottenburg eine Connection zur Volleyball-Bundesliga und für die soll ich auch gerne Videos produzieren. Und da bin ich schon in Kontakt mit allen Vereinen, die es gerade noch in der Liga gibt. Also so von KW bis Herrsching habe ich gerade sehr viel Kontakt mit den Vereinen und spreche, wie sie Sachen produzieren sollen und können, damit ich die dann gut weiterverarbeiten kann und so. So sieht gerade ein bisschen mein Tagesablauf aus.
Da gibt es jetzt noch ein bisschen was zu tun. Da musst du auch noch Video schneiden lassen.
Ja, richtig, genau. Das tatsächlich. Und parallel genau muss ich die Jungs einlernen, dass die mir helfen bei den ganzen Projekten. Ja, so sieht gerade mein Tag aus.
Ja, spannend. Ich bin gespannt, ob du nächste Woche schon mehr sagen kannst zu deinem neuesten Projekt, das noch nicht
final ist. Ja. Es ist noch nicht final, aber ich denke, also wird ja nicht nächste Woche, sondern wir haben gesagt zweiwöchentlich. Das würden wir wahrscheinlich auf jeden Fall hinkriegen, schätze ich mal.
Ich denke, das wird sich ganz gut ausgehen.
Sehr gut. Cool, ja
schön.
Dann viel Erfolg. Wobei die Frage ist, wir könnten vielleicht einen kurzen Update-Call machen nach der WM. Kurzer Tipp noch von dir, wie weit reicht's? Jetzt komm, jetzt mach hier nicht, wir wollen so weit gucken und wir gucken von Spiel zu Spiel. Dafür, das ist das falsche Format dafür. Wie viel da werdet ihr? Wie weit
kommt?
Was ist realistisch? Komm, sag, was ist realistisch?
Ich glaube, Viertelfinale können wir packen. Okay. Und dann ist alles drin.
Okay.
Also keine Ahnung, da kommt ganz viel auch auf Gegner an und Events zu mir starten und so.
Ja, sehr gut, das reicht mir. Also Viertelfinale als Ansage reicht mir und daran werden wir dich messen. Beim nächsten Mal, wenn du dann zurückschaust auf die WM, beziehungsweise bist du dann auch dabei? Nee, das wahrscheinlich nicht. Oder wie lange geht denn die? Wenn wir jetzt in zwei Wochen aufnehmen.
11. September ist Finale.
Moment. Kalender. Ja, da könnten wir theoretisch noch, dann könntest du noch dabei sein.
Da könnte ich noch dabei sein.
Wenn du während der WM sogar noch aufnimmst, das wäre brutal. Wir schauen mal. Wir hoffen, euch hat diese Episode auf jeden Fall gefallen. Die Episode 1 von Lucky Experience. Dem Podcast, wo eigentlich nur zwei Freunde sich updaten, was gerade so in deren Leben geht, weil sie sich nicht so sehr sehen.
Ja, Folge 1 im Kasten.
Ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Jan, mach's gut, ich wünsche dir eine gute Woche.
Das wünsche ich dir auch, mein Lieber.
Und
wir hören uns.
Viel Spaß im Kino. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, Jan.
Jo, ciao.